Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich möchte euch heute, liebe Geschwister, liebe Gäste, in ein Gedankenexperiment führen. Ich möchte einfach mit euch eine Bibelstelle lesen, die ihr normal, wenn ihr sie lesen sollt oder so, wahrscheinlich überfliegt oder nicht zu Ende lest oder wenn, dann nur einmal und nachher sagt ihr, ja, das kenne ich eh, das passt. Ich möchte das machen, aber bevor ich das tue, werde ich ein paar einleitende Gedanken sagen. Erstens, die Geburt Jesu geschah unter Umständen, die wir in unserem Leben nicht begehren. Ist so. Und da rede ich jetzt nicht vom Stall und nicht von der Krippe und auch nicht von der Armut und so. Das ist nicht unser Thema heute. Die Geburt Jesu geschah unter Umständen, die wir in unserem Leben nicht wirklich selber begehren und wollen. Es ist klar, das sage ich gleich einleitend, damit da keiner auf falsche Ideen kommt, dass Jesus nicht am 24. Dezember geboren ist. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Ja. Vielleicht stimmt ja nicht mal die Jahreszeit. Geschenkt. Darüber diskutieren wir auch nicht. Es ist aber so, dass halt innerhalb der Christenheit jährlich dieses Ereignisses gedacht wird. Freilich ohne weiterzudenken, das gebe ich auch zu. Ich habe versucht, das den Kindern zu zeigen. Da kommt noch was. Das war bloß der Anfang. Aber es gibt da Dinge, die uns einfach ein bisschen entgehen. Und ich sage es nochmal, die Geburt Jesu geschah unter Umständen, die wir in unserem Leben nicht begehren. Es gibt da so eine Situation gleich am Anfang des Matthäusevangeliums, dass Jesus eingeführt wird. Die Geschichte Jesu im Matthäusevangelium beginnt einfach so, dass gesagt wird, dies ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, der ist ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Ein Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. So geht's los. Und das liest sich einfach so ganz normal. Und es hat aber einen historischen Zusammenhang. Das Evangelium nach Matthäus wurde geschrieben, ja, sagen wir so, irgendwann Mitte der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts. Das ist so unsere allgemeine Annahme. Wir gehen von einer frühen Abfassung der Evangelien aus. Bibelkritik geht von einer späten Abfassung der Evangelien aus. Ich glaube, es war früh. Ungefähr 20 Jahre, nachdem Jesus hier auf der Welt war, fangen die Leute an, das niederzuschreiben. Vielleicht war Markus der Erste. Matthäus jedenfalls hat ganz sicher ein hebräisches Publikum vor Augen. Das Matthäus-Evangelium ist das jüdischste von allen. Das jüdischste von allen. Wenn man es durchliest, kommt man immer drauf, da gibt es lauter Anspielungen, die sind für ein Judengehirn gemacht. Ein Judengehirn, das Alte Testament sehr gut kennt. So ist das gemeint bei Matthäus. Und wir müssen verstehen, dass wir so 20 Jahre nach dem Jesus-Ereignis sind und dass die Geschichte von Jesus auf der einen Seite die Leute ungeheuer fasziniert, aber dass es da noch so andere Dinge gibt, die so ein bisschen im Raum schweben. Und damit nähern wir uns den Umständen, die nicht so begehrenswert sind. Um diese anderen Umstände zu verstehen, werde ich Johannesevangelium aufschlagen. Johannes Kapitel 8. Bisschen blättern müssen wir am Anfang, aber dann bleiben wir bei Matthäus 1. Johannes 8. Und da gibt es eine interessante Diskussion. Johannes Kapitel 8. Jesus sagt, also sie sagen, ich fange so an. Sie sagen, Vers 39, 8, 39, Sie sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Spricht Jesus zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so tätet ihr Abrahams Werke. Aber nun sucht ihr mich zu töten, einen solchen Menschen, der ich zu euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut eures Vaters Werke. Jetzt kommen sie und antworten. Und die Antwort ist ziemlich frech. Sie sagen, wir sind nicht unehelich geboren. Wir sind nicht unehelich geboren. Und dahinter steckt ein Vorwurf. Die Pharisäer haben, und der Hohe Rat und so weiter, haben eine Geschichte, eine Verleumdung ins Leben gesetzt. Diese Verleumdung, die kann man heute noch wahrnehmen im Talmud. Und diese Verleumdung heißt, ja, Miriam, nicht auf Hebräisch, die Maria, ja, diese Schwangerschaft, das war so ein Ding. Und da soll es eben einen römischen Legionär gegeben haben. Dieser römische Legionär soll sogar einen Namen haben, den man noch weiß. Er heißt Parthenos. Und das ist deshalb interessant, weil dieses Wort auf Griechisch Jungfrau bedeutet. Also der römische Legionär kommt und sie lässt sich mit ihm ein und er schwängert sie. Und dann war das alles ein Cover-up. Das ist die Geschichte, die bei den Juden erzählt wird. Wir sind nicht unehelich geboren, wir nicht. Und dann schauen sie ihn an. Ich meine, es ist schwierig, mit Jesus zu diskutieren, weil er kann sehr gut diskutieren. Du widerlegst ihn im Gespräch eigentlich nie. Ich kenne keine Diskussion, die Jesus verloren hätte. Und das Zweite ist, er tut Wunder. Ja, was kann man denn da machen, wenn der die Kranken heilt? Wer dann sogar Tote auferweckt? Was kannst du denn da machen? Nichts. Aber du kannst an seinem Leumund kratzen. Ich kann sagen, ganz schwierige Herkunft. Ganz schwierige Herkunft. Und das haben die Leute gemacht. Wir sind nicht unehelich geboren. Jesus fährt dann fort und sagt, wäre Gott euer Vater? Das behaupten sie nämlich. Wir haben Gott zum Vater. Das ist deshalb noch so interessant, weil ja eigentlich Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und in dieser Diskussion behaupten sie, wir haben Gott zum Vater. Und er sagt, wäre Gott euer Vater, so liebtet ihr mich. Und er meint, weil ich ja Gottes Sohn bin. Denn ich bin ausgegangen und komme von Gott. Ich bin nicht von mir selbst gekommen. Er hat mich gesandt. Warum erkennt ihr denn meine Sprache nicht? Ihr könnt ja mein Wort nicht hören. Und dann sagt er ihnen, wer ihr Vater ist. Ihr seid nicht unehelich geboren. Ihr kommt von eurem Vater, dem Teufel. Also, Geschwister, krasser kann er es ja nicht mehr sagen, oder? Und dass die Leute, die das nicht hören wollen, ihn dann dafür hassen, ist auch klar. Das ist eine normale Reaktion. Und dass sie ihn dann töten wollen, umso mehr, ist auch eine normale Reaktion. Die Geschichte von Jesus wird auch sonst noch diskutiert. Ich gehe ins 7. Kapitel von Johannes und dort in den Vers 40. Johannes 7, 40. Also da wird vorher eine Rede Jesu geschildert und dann heißt es, viele vom Volk, die diese Rede hörten, sprachen, der ist wirklich der Prophet. Und andere sprachen, er ist der Messias. Ich sage es schon so, wie es klingt. Er ist der Christus, heißt er ist der Messias. Er ist der Messias. Etliche aber sprachen, kann der Messias aus Galiläa kommen? Ein bisschen Geografie des Heiligen Landes. Wo liegt denn Galiläa? Galiläa liegt im Norden, nicht so in der Nähe des Sees Genezareth. Kann er denn aus Galiläa kommen, der Messias? Spricht nicht die Schrift vom Samen Davids und aus dem Flecken Bethlehem, wo David war, sollte der Messias kommen? Und so entstand eine Zwietracht unter ihnen. Eine schöne Diskussion, wahrscheinlich ohne Auflösung, denn die einen werden sagen, ja, aber kommt er nicht ursprünglich doch von Bethlehem und nicht aus Nazareth? Aber das werden vielleicht über 30 Jahre nach seiner Geburt nicht mehr alle gewusst haben. Nicht? Und dann Noch einmal im Hohen Rat, und das wird das geflügelte Wort, Nikodemus. Und er verteidigt ihn und sagt, hat jemals ein Gesetz einen Menschen verurteilt, ehe man ihn verhört? Vers 52, sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Seht ihr, die Schublade ist schon offen. Bist du auch ein Galiläer? Forsche, das war der Schriftbeweis, forsche und siehe, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Es ist interessant, diese Diskussion. Ich finde sie gleich zu vielen Diskussionen, die auch heute geführt werden, wo Leute einfach diskutieren, ohne auch nur das geringste Interesse an der Wahrheit zu haben, sondern einfach nur Argumente finden, um ihre Standpunkte durchzudrücken. Sowas ist das hier. Genau sowas. Und da haben wir diese Sache. Wie ist das denn mit diesem Anfang von Jesus? Wenn der Anfang schon mit einem Makel behaftet ist, kann das, was danach kommt, noch gut sein? Und ich drücke das deshalb so krass aus, ihr Lieben, weil dieses Denken in unseren Gehirnen ganz genauso drinnen ist. Auch wir beurteilen Leute nach ihrer Herkunft, die wir zu kennen glauben und tun ihnen vielleicht ganz schwer Unrecht. Das passiert uns. Also das ist eine Riesenhypothek, die da mitgeschleppt wird. Wie war das mit dem Anfang? Und wenn ich jetzt in Matthäus 1 hineingehe, Moment, da muss jetzt der Techniker in mir was machen. Wenn ich in Matthäus 1 hineingehe, und ich lese das nochmal, und es beginnt mit dieser Feststellung, dies ist die Geschichte von Jesus, dem Messias, von der Geburt Jesu, des Messias, der ist ein Sohn Davids, ein Sohn Abrahams. Ja, wie soll man das jetzt genau verstehen? Ein Sohn Davids, David lebt ungefähr 1000 Jahre vor Jesus, oder? 1000 Jahre vor Jesus. Abraham lebt 2000 Jahre vor Jesus. Und das heißt einfach ein Sohn des. So müssen wir es erst verstehen, in der Bibel, wenn es heißt, der eine zeugt den anderen, heißt das nicht notwendigerweise, dass das eine leibliche Vater-Sohnschaft ist. Das könnte auch eine Urgroßvaterschaft sein. Und da gibt es Stellen, ich werde mich heute nicht damit aufhalten, die das ganz klar zeigen. Oder wenn einer sagt, ich bin ein Sohn dessen oder dessen, das könnte auch mein Urgroßvater sein, dessen Sohn ich bin. Das ist biblische Sprache im Alten Testament. Und es gibt nun diese Darstellung, dies ist die Geschichte oder das Buch der Anfänge Jesu Christi. So heißt es wörtlich. Das ist das Gebot, das Buch des Anfangs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und damit macht Matthäus etwas klar, das nur ein Jude versteht. Die Griechen, die das lesen, die lesen das wie eine Geschichte, ja, ist klar. Aber Matthäus schließt an das Buch Genesis, an das erste Buch Mose. Und dort habt ihr die genau gleiche Formulierung, wie Matthäus hier hat, zum Beispiel in Genesis 2, Vers 4. Dies ist die Geschichte von den Anfängen Himmels und der Erde. Genau die gleiche Formulierung. Oder 5,1 bei der Genealogie. Dies ist die Geschichte der Anfänge oder die Geschichte von Adam und seinen Nachkommen. Genau dasselbe Wort, dieselbe Formulierung. Und diese Formulierung haben wir in dieser und ähnlicher Form noch über 10-mal. Buch Genesis. Das heißt, wenn er diese Formulierung gebraucht und ein Jude liest das und ein Jude hat das Wort Gottes so gelesen, wie es auch heißt, dass man es lesen soll, nämlich dass man lesen soll und dass man lesen soll und zwar so lange lesen, bis der Text im Gehirn wabert. Das ist die Idee. Also wir lesen das nicht einfach durch, sondern der Text nimmt in uns so Gestalt an, dass er ein Eigenleben führt. Und wann immer dann etwas kommt, was mich an diesen Text erinnert, habe ich eine Assoziation. Und das ist, wie die Heilige Schrift funktioniert. So ist sie konzipiert. Wenn du immer tiefer reingehst, die Sachen kennst, weißt, Und dann liest du die Offenbarung, dann gibt's ein Feuerwerk. Denn jeder Satz der Offenbarung erinnert dich an irgendwas, was du im Alten Testament gelesen hast. So arbeitet das Buch, so ist es konzipiert. Und wenn also ein Jude liest, dies ist Biblos Genesios, so heißt das auf Griechisch, Biblos Genesios, dann weiß er, der Matthäus tritt mit einem ungeheuren Anspruch auf. Er tritt mit dem Anspruch auf, die Geschichte fortzusetzen. Das war die Einführungsgeschichte, für das wir wissen, wie das Volk Israel überhaupt nach Ägypten kam. Die ganze Genesis dient nur dazu, zu zeigen, wie kommt das Volk Israel nach Ägypten. Und dann wissen wir es. Und mit genau demselben Gestus eröffnet Matthäus seine Geschichte hier. Und dann beginnt er mit seiner Genealogie. Also, wir lesen es gemeinsam, auch wenn es euch langweilig vorkommt, aber ihr werdet sehen. Abraham zeugt Isaak. Isaak zeugt Jakob, Jakob zeugt Juda und seine Brüder. Juda zeugt Perez und Serach von der Tamar. Perez zeugt Hezron, Hezron zeugt Ram, Ram zeugt Aminadab, Aminadab zeugt Nachesson. Nachesson zeugt Salma, Salma zeugt Boas von der Ruth, von der Rahab. Fangt beides mit R an. Boas zeugt Obed von der Ruth, Obed zeugt Isai. Isai zeugt den König David. Der König David zeugt Salomo von der Frau des Uria. Salomo zeugt Rehabiam, Rehabiam zeugt Abia. Und so geht's dahin, die ganzen Könige. Und dann bis hin, Vers 16, zu Josef, dem Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. Das ist eine interessante Konstruktion. Sie wird noch interessanter, Vers 17. Alle Glieder von Abraham bis David sind 14. Von David bis auf die babylonische Gefangenschaft sind 14. Und von der babylonischen Gefangenschaft auf Christus sind 14 Glieder. Ich sehe, wie einige schon einschlafen, weil es so langweilig ist. Ich kann euch verstehen. Aber wir gehen es trotzdem so durch. Ihr Lieben, jetzt schaue ich mal, ob die Technik funktioniert, ob ich da klug genug bin dafür. Wunderbar. Schaut mal, das sind die drei Kolonnen, okay? Also die eine Kolonne von Abraham bis David, die andere Kolonne von Salomo bis Joachim oder Jechonia, wie er hier genannt wird auch. Und dann die dritte Kolonne, da hatte schon ein Problem auch sichtbar, das sind nämlich nur 13. Die dritte Kolonne wird nur dann 14 sein, wenn ich den Jechonia, so wie es Matthäus macht, den 18.14. der zweiten Kolonne in der dritten auch nochmal aufnehme. Und das macht er nämlich auch hier. Er sagt in Vers 12, nach der babylonischen Gefangenschaft zeugt Jechonia Sealtiel. Also der Jechonia, der vor der babylonischen Gefangenschaft gezeugt wird, zeugt nach der babylonischen Gefangenschaft den Sealtiel. Merkt ihr, wie die Bibel da redet? Das geht ja überhaupt nicht menschlich. Nach 70 Jahren. Beim besten Willen. Ja? Das heißt also, was ist da genau gemeint? Was ist da genau gemeint? Und ich habe da jetzt einige Namen hervorgehoben, und das hat folgende Überlegung. Zuerst nochmal grundsätzlich über die Zeit. Geschwister, wie viele Jahre deckt die erste Kolonne ab zwischen Abraham und David? Was denkt ihr? Sind 1000 Jahre. Wie viele Jahre deckt die zweite Kolonne ab? Na, ungefähr 400 ein bisschen, ja, sowas, um den Dreh. Und die dritte Kolonne deckt ungefähr 550 Jahre ab, ja, so ungefähr. Ja. So, das heißt, ihr habt schon mal die interessante Situation. Ich habe eine 1000er gegen eine 400er gegen eine 550er Zeit. Und jetzt kommt die interessante Situation. Die ersten 14 Namen sind tatsächlich die 14 Namen, die wir in den Genealogien des Pentateuch haben. Da haben wir nicht mehr und nichts anderes. Das ist so. Aber die zweite Kolonne, und jetzt wichtig interessiert, wie ihr das auffasst. In der zweiten Kolonne hat Matthäus einfach, wenn er die ganze Königsliste durchgeht, bis er dann bei Joachim oder Jechonia ankommt, da hat er einfach 4 Namen ausgelassen, damit sich auf 14 ausgeht. Seht ihr das? Ich habe es vermerkt in der Kolonne. Nicht? Ahasja 7, 8, Joas 9, Amazia fehlen. Und dann kommt das Nummer 7, Usia. Joram, Usia. Und dann geht's weiter. Und bei, heißt dann nochmal Joachim, der fehlt auch. Und erst der 18., den wir aus dem Alten Testament haben, ist dann Matthäus 14. Jetzt eine Frage. Glaubt ihr, der Matthäus hat das nicht gewusst? Na, freilich hat er das gewusst. Der Matthäus hat das schon gewusst. Die das Alte Testament nicht kennen, die nehmen es at face value. Für die ist das dann so. Es sind 14 Glieder, zählen nach, sind 14. Aber die das Alte Testament kennen, die wissen, Matthäus, da hast du gemogelt. Und Matthäus schaut zurück und sagt, 14 Glieder, verstehst du? Warum müssen es denn 14 sein? Wir kommen gleich dahin. Und dann habe ich nur mehr 13 bei der dritten, wo mir einer noch sogar fehlt, weil der Joachim doppelt gezählt wird. Das ist ungeheuerlich. Hat der Matthäus geglaubt, er kommt damit durch? Nein, denken wir dran. Matthäus möchte ein Evangelium schreiben, das die Juden verstehen. Und er sticht sie ab dem ersten Vers. Er sticht sie. Und er sagt, diskutiert nicht mit mir. Versteht ihr nicht? David, der Sohn Davids, Jeshua ben David. Jeshua ben David. Das ist ja der Messias-Titel, schlechthin, auf den alle warten. Aber versteht ihr nicht? Das müssen 3x14 Glieder sein, weil 14 ist die Zahl des Namens David. Dalet, Waf, Dalet. Das gibt 14. 4, 6, 4. Also nicht, dass der Matthäus es nicht gewusst hätte. Er hat es absichtlich so gemacht. Und sie fragen, was ist deine Meinung? Und er sagt, meine Meinung ist ganz klar. Seht ihr nicht, dass Jesus der Messias ist? Aber Jesus ist ja nicht der Messias, weil die Geschlechterfolge stimmt, sondern Jesus ist der Messias, weil er der Messias ist. Aufgrund der Taten, die er tut, aufgrund des Lebens, das er führt, aufgrund der Tatsache, dass er von Gott herkommt, ist Jesus der Messias. Aber wenn ihr schon das diskutieren wollt, das mit der Abstammung, dann will ich euch was zeigen. Und was macht er? Er sagt, Abraham zeugt Isaak, Isaak zeugt Jakob, Jakob zeugt Judah. Wunderbar, kennen wir alles. Judah zeugt Peres und Hesron von der Tamar. Und jetzt wird's spannend. Es gibt keine Genealogie des Alten Testaments, in der eine Frau vorkommt. Liebe Schwestern im Herrn, verzeiht. Meshelavi. So ist es. Gibt keine Frauen in den Stammbäumen. Und der Matthäus fängt damit an. Und warum fängt er damit an? Er hätte jetzt immer antreten können und hätte sagen, Abraham zeugt Isaak von der Sarah, Isaak zeugt Jakob von der Rebekka und Jakob zeugt den Judah von der Lea. Wieso steht das alles nicht da? Es steht die Tamar da. Wisst ihr warum? Wegen der Parthenos-Geschichte. Versteht ihr? Ihr bildet euch was ein auf David, euren großen König. Jetzt schauen wir mal an, wie diese Genealogie von David ausschaut. Wenn die Anfänge makelhaft sind, was kann dann noch Gutes kommen? Und dann kommt die Geschichte von der Tamar. Nun, ihr Lieben, die Geschichte von der Tamar ist eine Geschichte, die ist nicht jugendfrei. Ich kann sie hier nicht erzählen, wo so viele Kinder zuhören. Ihr könnt sie aber nachlesen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 38. Du schaffst das auch schon. Aber wir wollen ja niemanden verunsichern. Also, die Geschichte von der Tamar ist nicht jugendfrei. Und da ist Judah sehr befleckt. Und das Ergebnis dieser Geschichte, nämlich Peres, der ja dann weiter die Genealogie führt bis Jesus, bis David zumindest mal, das ist eine wirkliche Skandalgeschichte. Die hat auch damals, als sie passiert ist, für einen Skandal gesorgt. Und dann geht's weiter. Jetzt ist der so richtig in Fahrt. Peretz zeugt Hezron, zeugt Ram, zeugt Aminadab, zeugt Nachshon. Und dann kommt Nachshon mit Salma. Das ist interessant, weil Salma ist um die Zeit der Landnahme. Und ihr seht also, ja, das ist ganz klar, die Liste kann nicht vollständig sein. Das wäre ja zeitlich schon unmöglich. Also Salma zeugt den Boas. Und jetzt kommt die nächste Frau herein in die Geschichte und das ist Rahab. Nun, Rahab ist uns allen ein Begriff, die Geschichte kennen wir. Aber wir kennen die Geschichte so, dass da ja immer noch so eine Bezeichnung dabei steht. Ja. Und die Rahab ist ja eigentlich aus Jericho, das ist ja eine Heidin. Die hat dann zwar den Glauben angenommen, aber wie geht das, dass die dann zu einer Vorläuferin Davids wird und der sticht hinein und zeigt Salma mit Rahab. Und dann gleich das nächste Generation. So nach dem Motto ist der Ruf erst ruiniert. Dann lebt es sich ganz ungeniert. macht der Boas einfach weiter und heiratet eine Moabitin. Ich meine, das musste mal geben. Die Moabiter, von denen in Pentateuch steht, sie sollen nicht in mein Volk kommen. Ja, ja, warum ist denn die Ruth trotzdem in das Volk gekommen? Ja, weil sie den Glauben Naomis angenommen hat. Deshalb ist sie in das Volk gekommen. Es geht also nicht um eine Ausgrenzung in einem rassistischen oder völkischen Sinn. Überhaupt nie. Ging es nie darum. Wer Gott annimmt, wer Jesus annimmt, ist immer ein Kind Gottes, egal woher er kommt. Es gibt niemanden, der ausgeschlossen ist. Aber Leute, die in einer antigöttlichen und dem Volk Gottes feindlichen Stimmung bleiben und beharren, die sind ausgeschlossen. Da ist die Bibel ganz klar. Also, jetzt haben wir die Geschichte von Boas und Ruth. Das ist also die dritte Geschichte. Und dann kommt die Geschichte Obed, Isai, David. Und bei David heißt dann, er zeugt Salomo. Und diese Geschichte, da habe ich nur ein paar Punkte hingemacht, weil ja der Matthäus so viel Anstand hat, ihren Namen nicht zu nennen. Aber dieser Anstand des Matthäus, ihren Namen nicht zu nennen, ist eigentlich eine arge Kriegslist. Denn indem er sagt, zeugt Salomo von der Frau des Uria, hast du den ganzen Skandal da liegen. Das ist keine typische Genealogie. Diese Genealogie ist eine Verteidigung. Eine Verteidigung, eine Apologie, eine Verteidigung Mariens, auch wenn es hart ist, weil wir sind ja keine Marienverehrer in dem Sinn, nicht? Wir beten auch nicht zu ihr, können manche nicht verstehen. Wir begründen das auch, warum wir nicht zu Maria beten. Wir glauben, sie ist tot, sie ist nicht im Himmel, auch wenn andere Leute was anders sagen. Und in dem Sinn haben wir das Problem nicht. Aber wir dürfen auch nicht so weit gehen, dass wir die Maria so, weil ja so viele Leute zu ihr beten und weil das ja nicht richtig ist, deshalb reden wir nicht mehr von der Maria, überhaupt nicht. Das ist nicht gut. Da lassen wir uns ein schönes Thema einfach wegnehmen. Genauso wie es schade wäre, würden wir keinen Regenbogen mehr bewundern dürfen, nur weil gewisse Leute ihn für ihr Zeichen beanspruchen. Nicht? Wir werden uns das nicht nehmen lassen. So, jetzt kommt also die Geschichte von den Königen in der Mitte. Und da seht ihr, habe ich drei grün angezeichnet. Das sind die drei, von denen in der Bibel auch wirklich steht, das waren tolle Typen. Die haben zwar auch Fehler gemacht, aber sie waren nicht abfällig, haben keinen Abfall veranstaltet, haben Gott hochgehalten. Schaut mal, die ganze Königsliste da ist in der Mehrheit ein abgefallener Haufen. Also ihr Juden, die euch so viel auf David einbildet, David ist umgeben von mindestens 4 Skandalgeschichten, die in der Bibel aktenkundig sind. Und was nach David kam, das ist ja auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, oder? Ja, und dann kommen die paar Namen, die keiner mehr kennt, denn die Geschichte seit dem Exil, das verschwindet so, das kannst du nicht wirklich nachvollziehen. Und am Schluss kommt Josef. Und Josef ist sozusagen der Vater Jesu, aber es wird eine Kurve gemacht. Ich lese es nochmal. Jakob zeigte Josef, den Mann Marias, von der geboren ist Jesus, der Messias ist. Also wir kommen zu dem Punkt und sagen, aha, es geht also darum, der Messias stammt ja nicht mal blutmäßig wirklich von David ab. Habt ihr schon mal überlegt? Es geht echt um die Berufung. Es geht überhaupt nicht um das Blut. Es geht um die Berufung. Und er wird geboren von Maria, von der wir nicht wissen, aus welchem Stamm sie ist. Vielleicht war sie Jüdin. Vielleicht auch ein anderer Stamm, wissen wir nicht. Aber diese Maria, ja, das ist diese Geschichte mit Parthenos. Und der Matthäus sagt im Grunde genommen, ihr lieben Leutchen, die ihr euch so aufregt über die uneheliche Geburt Jesu, des Messias, ihr Lieben, die euch so viel einbildet auf den David, schaut euch mal die Geschichten an. Wie viel zum Einbilden ist denn da? Da. Und die Maria, die wollt ihr steinigen? Und dann erzählt das und sagt, die Geburt Jesu Christi war aber so. Als Maria seine Mutter dem Josef anvertraut war, fand sich's, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Lukas erzählt das ja sehr einführlich in seiner Kindheitsgeschichte. Ehe sie heimgeführt war, war da. Versteht ihr, dass im Grunde genommen eine absolut vernichtende Tatsache ist. Es sind zwei Leute verlobt und dann wird die Braut schwanger und der Bräutigam weiß, ich war es nicht. Also wirklich, was Unangenehmeres kann einer jungen Frau nicht passieren. Und sie, in Lukas wird ja darauf hingewiesen, nicht? Da sagt sie, wie soll denn das zugehen, wo ich ja keinen Mann kenne? Noch keinen Mann erkannt habe. Wie soll ich da schwanger werden? Und dann wird ihr gesagt, ja, das wird vom Heiligen Geist kommen. Und was ich so total stark finde und wirklich, das nimmt einem fast den Atem, da kommt die junge Frau und weil sie gläubig ist und weil sie versteht, dass der Engel ihr wirklich Gottes Botschaft sagt, kommt die junge Frau und sagt, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Mit dem Wissen, was da auf sie zukommt. Und das, boah, ich finde, das ist sehr atemberaubend eigentlich. Sie weiß, was auf sie zukommt und sie sagt, ja, ich mache mit. Und dann kommt sie und sie verteidigt sich nicht selbst. Ihre Schwangerschaft wird klar und es wird hier weiter geschildert. Josef, aber ihr Mann war fromm, wird noch gezeigt, er hat es eigentlich gut gemeint und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Wie er sie damit, dass er sie heimlich verlässt, nicht in Schande bringt, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich bedeutet das, er will ja keinen großen Prozess machen mit Steinigung und hin und her und das vielleicht irgendwie so, aber er will sie auch nicht mehr haben. So nicht. Er muss so denken, was soll er sonst denken? Und indem er so dachte, Vers 20, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen, denn was in ihr geboren ist, das ist von dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt Josef. Sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst du Jesus heißen, denn er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Das alles ist geschehen, sagt der Engel, ist immer noch Engelzitat, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein, einen Sohn gebären, sie werden seinen Namen Immanuel heißen, das bedeutet Gott mit uns. Also das ist die Geschichte. Und ja, ich sehe die Leute, wie sie lächeln, wie sie spotten und sagen, die will schwanger sein von dem Heiligen Geist. Das ist ja eine Lachnummer, versteht ihr? Also du hast das Problem der Schande. Da versucht jetzt Josef richtig zu reagieren. Als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm das Herrn Engel befohlen hatte. Er nahm seine Verlobte zu sich. Und jetzt kommt noch dieser interessante Zusatz. Er erkannte sie nicht. Auf gut Neudeutsch heißt das, er schlief nicht mit ihr, bis sie ihren ersten Sohn gebar und hieß seinen Namen Jesu. Also Maria ist tatsächlich entjungfert worden durch die Geburt. Das ist so. Nicht? Also von da aus entwickeln sich natürlich dann andere Missbräuche von Jungfrau, Mutter Gottes und so. Maria ist nicht die Mutter Gottes. Sie ist die Mutter Jesu. Das ist nicht dasselbe. Sie kann nicht die Mutter Gottes sein. Ja. Und ich kann deshalb auch zu ihr nicht beten, weil sie jetzt auch nicht im Himmel ist und sowieso nur Gott angebetet werden darf. Das wissen wir alles, brauchen wir nicht diskutieren. Und jetzt sagt er aber, er schlief nicht mit ihr, was so viel bedeutet. Und das tut denen, die die Jungfrau Maria anbeten, ganz, ganz, ganz weh. Aber es ist Bibeltext. Er schlief nicht mit ihr bis zur Geburt, beinhaltet die logische Fortfolge, aber danach eben schon. So einfach ist das. Menschen wie wir, ein Mann, eine Frau wie wir. Interessant ist, dass in den Kindheitsgeschichten die Söhne Josefs aus erster Ehe nicht erwähnt werden. Man muss sich ja fragen, wir haben das ja immer nicht, da kommt die Krippe, da kommt das und das. Wo sind die älteren Geschwister Jesu? Sind die vielleicht wo untergebracht? Ich weiß es ja nicht, aber das ist ja noch ein zusätzliches Problem. Das wird hier gar nicht behandelt. Das kommt erst später dann, im Markus-Evangelium heißt es, von deine Brüder und seine Mutter sind draußen. Und wir wissen aber, dass das die älteren Brüder sind. Gut, so geht die Geschichte. Und das ist eine Rechtfertigung, schon im ersten Kapitel, für Maria. Denn Maria wird angegriffen. Die Geburt Jesu, die mit einem Makel behaftet ist, wird angegriffen. Und da kommt Matthäus und auf diese Weise sagt er, Leute, hört doch auf mit dem ganzen Unsinn. Seht ihr nicht, dass Jesus der Messias ist? Und dann baut er seine Geschichte mit 3x14 Gliedern, der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams. Warum dreimal? Ja, weil es ein Gesetz ist im Alten Testament. Alles bestehe auf 2 oder 3er Zeugenmund. Und das ist eine Methode, die haben wir auch in den Prophezeiungen. Die Geschichte, die Daniel erzählt, die sieht er 4-mal. In der Offenbarung werden dieselben Zeiträume mindestens 3-mal beschrieben und dann einmal ganz detailliert. Die Wiederholung und immer Neubeleuchtung ist ein Stilmittel der Bibel. Ja. Gut. Also, das haben wir jetzt gelesen. Und jetzt kommt noch diese Geschichte dazu. Im 4. Buch Mose, Kapitel 24, wird die Prophezeiung Bileams gezeigt. Und Bileam sagt, der Stern wird aufgehen. Und da kommen die Weisen, und die kommen ja aus der Gegend, wo Bileam ursprünglich war, und die sagen, da gibt's diese Weissagung mit dem Stern, und wir haben den Stern gesehen. Und ihr wisst, wie das dann weitergeht. Die kommen nach Jerusalem, und in Jerusalem haben sie dann die Frage, wo ist dieser neugeborene König der Juden? Kennt ihr alles? Dann wird nachgeforscht und dann sagen sie, aus Bethlehem muss er kommen. Und so kommen sie nach Bethlehem und dann gibt's die Geschichte von Herodes. Das wissen wir. Aber wir haben dieses klar erkannt. Wenn Jesus aus Bethlehem kommt, dann passt das zu dem Gedanken, dass er der Messias ist. Denn die Bibel sagt, der Messias kommt aus Bethlehem, auch wenn er später in Nazareth gewohnt hat. Warum hat er in Nazareth gewohnt? Weil er als Kind schon hätte ermordet werden sollen. Und es wird berichtet dann im 2. Kapitel von Matthäus, dass sie deshalb nach Nazareth ziehen, weil sie aus dem Herrschaftsgebiet des Sohnes des Herodes raus wollten. Der Herodes war zwar tot, der das Kind umbringen wollte, aber sein Sohn war jetzt da. Und das wollten sie nicht, und deshalb gingen sie hinauf nach Nazareth. Das ist die Geschichte. Der Makel von der unsauberen Geburt ist ihm aber angehaftet bis zu seinem Dienst, den er dann unter den Juden tut, und die werfen ihm das noch vor. Und was glaubt ihr, wie gut sich die Pharisäer dabei vorgekommen sind, wenn sie sagen konnten, schaut den mal an, schaut mal seine Geschichte an. Und du, Nikodemus, halt bloß den Mund. Aus Galiläa steht kein Prophet auf. Sie wissen, dass ihre Vorgänger dem Herodes gesagt haben, er kommt aus Bethlehem. Die wissen das. Und trotzdem diskutieren sie im Hohen Rat so. Das ist unehrlich, zutiefst abgründig, was sie da sagen. Und das ist nur, um ein Argument zu gewinnen. Und ich sage es nochmal, viele unserer heutigen Diskussionen laufen so. Es geht nicht um die Wahrheit. Es geht ums Gewinnen eines Arguments. Und das ist schändlich. War auch hier schändlich. Am Ende dient ihnen alle diese Theorie dazu, dass sie sagen können, wir lehnen Jesus zu Recht ab und wir töten ihn. Denn er bringt das Volk durcheinander. Aber ich möchte euch jetzt noch so ein kleines Seitenergebnis meiner Studie diesmal sagen. Ich habe das schon alles länger gewusst. Das ist nicht erst mir jetzt in dieser Woche eingefallen. Aber in dieser Woche bin ich auf etwas gestoßen, was mir noch mehr ein bisschen zum Nachdenken gegeben hat. Jesus diskutiert an einer Stelle im Matthäusevangelium, wie man mit Ehe umgehen soll und mit Ehescheidung umgehen soll. Matthäus Kapitel 19. Und da diskutiert er mit seinen Jüngern und er bringt die Sache so klar, denn sie hatten ein eher lockeres Scheidungsverständnis, nicht? Wenn das nicht mehr passt, dann lassen wir uns halt scheiden. Das war das Scheidungsverständnis. Das war auch gängig im Judentum. Also, es geht da nicht mehr nur um Ehebruch, sondern es geht um, weiß ich was. Ein beliebter Scheidungsgrund heute ist ja, wird dann genannt, nicht seelische Grausamkeit, Entfremdung und solche Sachen. Die Bibel würde das mit Fragezeichen versehen. Die Bibel würde sagen, da muss wirklich ein Missbrauch stattfinden, damit du sagen kannst, so, jetzt kann ich nicht mehr, mein Vertrauen ist so zerrüttet, das kann auch nicht mehr aufgebaut werden. Das gibt's, diese Notausfallstür gibt's. Aber Jesus sagt ganz klar, das ist Ehebruch, das ist Unzucht. Es gibt keine andere Notausfallstür. Gut, darüber kann man dann diskutieren und so weiter. Aber Jesus, während er darüber redet und die Jünger dann sagen, also wenn das so ist, dann heirate ich lieber nicht. Botschaft an alle jungen Leute hier. Wenn das so ist, dass die Ehe so ernst ist und euch kommt der Gedanke, dann steht dazu und sagt, das ist mir zu, da heirate ich lieber nicht. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Aber was mir dann aufgefallen ist, jetzt eben ist, dass in 19, unmittelbar nach dieser Ehediskussion, etwas kommt mit Kindern. Und da sagt es in Vers 13, da wurden Kinder zu ihm gebracht, dass er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger aber fuhren sie an, aber Jesus sprach, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ihnen gehört das Himmelreich. Und jetzt mache ich eine gewagte Schlussfolgerung. Die Weihnachtsgeschichte ist eine wirklich liebe Geschichte. Aber in der Weihnachtsgeschichte steckt so viel Spannung drin. So viel Weh auch. Das ist ja kaum auszusagen. Nicht? Und Jesus hat alle diese Dinge schon auf sich genommen mit seiner Geburt. Da geht es nicht nur um Armut. Da geht es darum, dass er sich herauskristallisiert hat als Sohn Gottes, als Messias, aus einer Geburt und Vergangenheit, die alle anderen mit Schande belegt haben. Versteht ihr das? Und Jesus hat das mitgemacht. Und das ist jetzt ein Wort der Zuversicht und des Trostes. Ich glaube, dem lieben Gott ist egal, woher ein Kind kommt. Sobald ein Kind kommt, ist es ein Kind. Wir sind uns alle einig, die Kinder können für gar nichts. Die Kinder können für keine Umstände, für keine Schande, für gar nichts. Wenn ein Kind kommt, ist es ein Kind. Und die Botschaft ist, diesem Kind gehört das Himmelreich. Aus der Geburtsgeschichte von Jesus und wie er mit diesen Fragen umgeht, kommt für mich klar, es gibt keine Geburt bei Gott, die mit einem Makel behaftet ist. Ja, lass das Kind in Sünde entstanden sein. Denkt an David und Bathseba. Und Salomo, ich meine, der David macht ja das dann so, dass er die Bathseba heiratet. Er setzt dem Ganzen noch die Krone auf, nicht? Da kann man dann auch darüber diskutieren, war das klug, dass er es gemacht hat? Er hat es gemacht. Und dann kriegt sie den Salomo. Und er wird, zumindest in der Zeit, wo er treu war, zum mächtigsten und segensreichesten und weisesten König Israels. Ist ja ungeheuerlich. Wie geht das? Wenn der Anfang so mit Makel behaftet ist, wie kann dann sowas rauskommen? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und es gibt nicht einen Menschen, der wegen seiner Geburt oder wegen seines Anfangs bei Gott von Anfang an ein Problem hat. Verstehen wir das? Gibt es nicht. Und es war für mich interessant, einen Text zu finden bei Ellen White. Das war sehr interessant für mich. Da spricht sie von der Auferstehung und sie sagt, wenn die kleinen Kinder unsterblich aus ihren staubigen Ruhestätten hervorkommen, fliegen sie sofort in die Arme ihrer Mütter. Sie werden niemals mehr auseinandergehen, aber viele dieser Kleinen, und das hat mich schon geschockt, viele dieser Kleinen haben keine Mutter. Ihr kennt doch die Geschichte aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 7, da geht es um die Frage der Ehe mit Ungläubigen. Könnt ihr euch erinnern an diesen Text? Habt ihr vielleicht mal gelesen? Und da sagt Paulus, wenn der ungläubige Teil einer Ehe es sich gefallen lässt, dann scheidet euch nicht wegen des Glaubens. Nur wenn er sich nicht gefallen lässt, dann haltet den Glauben höher und scheidet euch. Denn ihr wisst nicht, ob ihr nicht eure Kinder dadurch rettet. Und manche haben dann die Schlussfolgerung und sagen, aha, also wenn wir zusammen sind, dann können die Kinder gerettet werden, aber wenn das eine ungläubige Geschichte ist, die Kinder ungläubiger Eltern, die werden nicht gerettet. Das ist nicht die Botschaft, nicht bei Paulus und schon gar nicht hier bei Jesus. Die Kinder, die geboren werden, denen gehört das Reich Gottes. Die tragische Wahrheit ist, dass sie das Reich Gottes im Laufe ihres Erwachsenwerdens verlieren können. Warum? Weil sie genauso sündig und Gott ablehnend werden wie alle anderen auch. Deshalb verlieren sie es. Aber sie sind nicht von Anfang an verloren. Das macht auch den Gedanken an die Kindertaufe vollkommen unnötig. Kinder gehören dem lieben Gott von Anfang an. Und auch Jesus von Anfang an. Da gibt's keinen Makel der Geburt. Ja. Sie sagt dann am Schluss, die Engel nehmen die mutterlosen Kleinen in Empfang und bringen sie zum Baum des Lebens. Habt ihr das mal vorgestellt vom Paradies? Da gibt's mutterlose Kleine. Gibt's Mütter, die das ewige Leben verlieren, aber Kinder, die Gott einfach mitnimmt. Und das passt auch zu dem, was im Evangelium steht. Das passt auch zu dem, wie Jesus die Sache angeht. Ich komme also zum folgenden Schluss. Ich glaube, dass die Weihnachtsgeschichte, wenn ich sie so nennen darf, eine Geschichte ist, die unter dem Boden, dass einfach die Hoffnung erfüllt wird und dass der Messias geboren wird, und das ist ja tatsächlich die stärkste Aussage, viel Risse hat, viel Spannung zeigt und zeigt, mit welchen Problemen sie damals umgehen mussten in ihrer Situation. Die Maria selber als schwanger werdende und dann auch als Mutter, der dieser Ruf trotzdem nachklingt ist, der Josef, der das aber getragen hat, große Dankbarkeit Josef gegenüber. Ja. Und dann aber auch die Implikation, wenn das so war, und wenn Jesus auch durch das gegangen ist, nicht einfach nur durch Armut. Das heißt, er ist auch mit allen Leuten, die in diesen Problemen stecken. Willst du Jesus nachfolgen? Und du hast Schandbares an dir. Und damit meine ich nicht deine Geburt. Dann soll dich das nicht aufhalten. Denn Jesus ist genau dafür gekommen und er hat alles getragen. Krankheit, Schmerzen, Schande, alles. Dass alle Hoffnung haben können durch sein Kommen, dass er der Messias eines jeden ist. Ihr wisst ja, wie das immer ist nach einer Wahl. Da sagen die Leute, ja, ich will, da gibt's eine Wahl, 51-49%, und dann kommt die salbungsvolle Aussage, ja, ich will ein Bundespräsident aller sein. Ich will ein Bundeskanzler aller sein, habe aber das halbe Volk, das mich nicht wollte. Aber das wird gesagt. Nicht so leicht umgesetzt, aber gesagt. Nur, ich kenne jemanden, bei dem das wirklich stimmt. Und das ist Jesus. Jesus ist ein Messias aller Menschen. Und dass er da gekommen ist und das alles mitgetragen hat, soll nicht so enden, dass wir den Makel ständig sehen, so wie die Feinde Jesu das gemacht haben, sondern dass wir verstehen, Jesus ist in diesen schwierigen Umständen geboren, um uns zu zeigen, Gott ist mit allen Menschen, auch in den schwierigsten Umständen, und will sie zu sich ziehen. Die Frage, ob du am Ende gerettet bist oder nicht, hängt nicht von deiner Herkunft ab. Hängt nicht von deiner Vergangenheit ab. Sie hängt nicht mal von den Sünden ab, die du gemacht hast. Sie hängt davon ab, ob du Jesus annimmst und dich ihm öffnest und ob dein Leben von ihm geführt werden kann. Denn nicht wir leben, heißt es doch, sondern Christus lebt in uns. Das ist das Entscheidende. In diesem Sinn, auch wenn das ja natürlich nicht zu der Jahreszeit war, sage ich fröhliche Weihnachten. Aber in dem Sinn, dass ihr wisst, das war nur ein Anfang. Und wie ich zu den Kindern gesagt habe, da kommt ja noch was. Und diesen Anfang, an den erinnern wir uns gern, aber noch mehr sollten wir dem entgegenfiebern, was da noch kommt. Ja? Gott hält seine Versprechen immer. Er wird auch dieses nicht brechen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.